Brauchen wir alle einen Doppelnamen, um erfolgreich zu sein? Brauchen wir die europäische Superliga? Da wird es Zeit, dass uns der Teamchef Österreich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Heute bei Abteilung Basketball. Lieber Tiguan Micha, lieber Launchpad Xandi, ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Es ist teilweise sehr schwer zu unterscheiden, ob gerade ein Launchpad-Snippet von Michael läuft oder ob Michael selber spricht. Das beste Beispiel hierfür ist das Guten Tag.
Guten Tag,
das meistens am Anfang kommt. Eventuell könntet ihr, wie damals bei TV Total, einen kurzen Ton vor jedem Launchpad-Snippet schneiden. Liebe Grüße, Dimi. Xandi, ich habe interessante Nachrichten für dich. Der Hörer hat etwas angemerkt.
Ich habe es auch gesehen,
was ja, ich schon häufiger ja mal angesprochen habe. Und ich habe eine Konsequenz jetzt daraus gezogen.
Wow. Hm. Jetzt bin ich gespannt.
Ich sage nicht mehr Guten Tag.
Nein.
Das heißt, ich werde die Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr begrüßen, weil
das ist total unhöflich.
Überhaupt nicht. Weil ein Podcast.
Du musst doch zumindest einmal sagen:
Hallo!
Ein Podcast braucht keine Begrüßung am Anfang, denn es ist ja mehr so, dass der Zuhörer dazukommt, wenn schon ein Gespräch auch stattfindet, das ist eher so beiläufig. Plötzlich ist er auch mit im Raum dabei, während die Akteure des Podcasts, also in dem Fall wir beide, sich bereits unterhalten. Es braucht keine gesonderte, abgesetzte Begrüßung. Und da es die Hörer eh verwirrt, wenn ihr am Anfang zweimal Guten Tag gesagt wird, verzichte ich ab heute.
Na, also
auf Guten Tag.
Aha.
Wenn ein guter also, Tag kommt,
Abdi, schick mal uns zu, wie ihr das so findet.
Warum musst du denn immer die Abdis fragen, wenn dir irgendwas nicht passt?
Na, es gibt gewisse Traditionen, mit denen sollte man nicht brechen, finde ich.
Ja, du bist total konservativ.
Also du bekommst, ja genau, das bin ich, das ist mein Style. Aber du bekommst eine Zuschrift.
Ja, aber Dimi hat etwas angesprochen, was ich glaube, dass er das für viele Hörer spricht. Das geht vielen so.
Also na gut, aber ab der zweiten Folge ist es relativ eindeutig, dass...
guten Tag, genau. Aber wenn es jetzt ab jetzt kommt, ist es immer vom Launchpad, nie mehr von mir.
Gut, dann muss ich was anderes finden, was du immer sagst und ich werde meine Wege finden.
Puh. Gut, steigen wir also ein, auch mit der Ansage, dass...
Ich sage herzlich willkommen und guten Tag,
dass liebe Zuhörer. Dass die Zusammenarbeit mit der Konditorei Schenker erfolgreich beendet wurde.
Ja. Ja,
vielen Dank. Das Geschäft wurde
Baumkuchen.
Das Geschäft wurde abgeschlossen. Wir sind extrem begeistert von den Produkten dieser Firma, haben uns aber entschieden, natürlich auch für andere Partner offen. Wir wollen ja auch für andere Partner offen sein. Okay. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Ich habe neulich ein YouTube-Video eines Influencers gesehen, ne?
Okay.
Im Bereich, das sage ich noch nicht. Und der sagt dann so zwischendurch, ja, dieses Video wird Ihnen übrigens präsentiert von und das Produkt. Und das Produkt ist mega geil. Und der Typ kann das total gut gebrauchen. Also habe ich mir gedacht, die Vorgehensweise ist jetzt die, dass wir progressiv ein Produkt nennen, was wir total gerne hätten, um dann den Vertreiber dieses Produkts dazu zu gewinnen, uns das zu schicken.
Okay.
Ja? Worauf ich hinaus will ist, ich habe ein Produkt, was ich total gerne hätte.
Was hättest du denn gern?
Und jetzt pass auf, das wirst du jetzt nicht glauben, was jetzt kommt. Da denkst du, ich würde spinnen, aber es ist wirklich, weil ich habe es wirklich getan. Ich habe diese Firma schon angeschrieben.
Du hast diese Firma schon angeschrieben. Mhm. Von welchem Produkt denn?
Wir reden vom wir reden vom
hat es mit Basketball zu tun? Nein, dieser Podcast noch sehr wenig mit Basketball.
0,0. Okay, okay. 0,0. Es hat mit Basketball nichts zu tun. Es ist das geilste Fleischthermometer, was es gibt.
Fleischthermometer. Mhm, okay. Genau.
Es ist super geil.
Aha.
Ja? Es heißt, also, ich kann es ja jetzt sagen.
Kochzubehör.
Es ist Kochzubehör. Mhm. Es ist der Mieter. Mhm. Also Miet wie Fleisch. Ja, und der Mieter Und das ist ein, so ein großer Stift, sieht aus wie ein großer Kugelschreiber. Oder wie ein, nee, wie ein kleiner Kugelschreiber, ja. Und den kann man ins Fleisch reinstecken und dann per Bluetooth wird die Temperatur auf.
Per Bluetooth?
Ja, natürlich, heutzutage geht doch alles per Bluetooth.
Warum reicht da nicht ein Thermometer außen dran, dass du weißt?
Nee, nee.
Achso, du wirst erinnert, wenn es fertig ist.
Ja, du kannst dann über die App gucken, also Fleisch, die Kerntemperatur. Ja. Und du kannst eben damit draußen grillen und drinnen hast du dann dein Handy und siehst, ah, das Fleisch ist da und da und da und da.
Okay.
Also das Ding ist mega. Mhm. Es ist mir aber etwas zu teuer, um es einfach so bei Amazon oder wo auch immer zu bestellen. Und deswegen sage ich jetzt.
Hast du dich gemeldet?
Habe ich der Firma geschrieben, dass doofe ist. Und das ärgert mich so ein ganz klein wenig. Es ist, also wäre schön, wenn es eine deutschsprachige Geschichte wäre, dann.
Weil
ist,
die kommen,
ist es nicht.
Nee, die kommen aus den USA. Okay. Hello, we are random basketball podcast from Germany and we love your meter.
Genau das habe ich Ihnen geschrieben. Mhm. Ich habe Ihnen geschrieben, dass wir ein Podcast sind.
Ja.
Und dass wir eine junge Zielgruppe haben. Hauptsächlich männlich, also liebe Äbtinnen.
Nicht ausschließlich männlich.
Nicht ausschließlich.
Natürlich,
wir freuen uns über jede Äbtin. aber nur, um uns natürlich anzubiedern, habe ich das gesagt. Und dass die alle wahnsinnig sportaffin sind, logischerweise. Und junge, sportliche Männer sind auch wahnsinnig grillaffin. Und deswegen habe ich ihnen angeboten, eine unserer zahlreichen Rubriken
richtig ausgeklügelt
zu sponsern.
Mhm. Und kam schon was?
Nee, noch nicht.
Noch nicht, okay.
Aber
ja, wir bleiben.
Bist du, ich hab das als alleine gemacht, ich habe dich vorher nicht informiert.
Das ist korrekt, ja. Ich höre das hier zum ersten Mal.
Das ist wirklich
auch
so.
Auch das mit dem Begrüßen.
Ja, wir haben uns nicht vorbereitet heute, also ausnahmsweise. Hey. Und dazu muss ich sagen, ich wollte dich auch nicht stören, weil du bist ja angeschlagen.
Ein bisschen
aber. Xandi hat sich hier heute ins Studio gequält, liebe Abdis, um da zu sein. Er muss normalerweise, gehört er ins Bett.
Ja, geht schon. Also es hilft ja auch meinem Biorhythmus, dass ich am Dienstag weiß, wo ich bin.
Ach so.
Ja, Also das trägt sicher auch zu meiner Gesundung bei. So, ja. Ich mache jetzt den dezenten Schlenker.
Zum Basketball?
Ja, könnte man machen.
Also nur nochmal als Hinweis auch für Sponsoren auf dem deutschen Markt.
Im Bereich des Fleischthermometers.
Vielleicht gibt es ja auch
Temperaturerhebung.
Einen deutschen Mieter. Also, aber das Gerät ist schon echt geil.
Ja, du willst ja das.
Ich will eigentlich das, aber man kann mich überzeugen, es ist sehr, sehr leicht.
Ja.
Gut, okay. Basketball ist das Thema unserer heutigen Sendung.
Unter anderem.
Mattes, hast du etwas Spezielles auf dem Herzen, bevor wir zu unserem ersten Gesprächspartner kommen? Ich habe noch einen zweiten in der Leitung.
Ich habe zwei Sachen
der noch nicht geantwortet hat.
Ah, ja, okay.
Ja, du hast zwei Sachen.
Zwei Sachen mal direkt, also letzte Zuschrift betrifft Oldenburg versus Bamberg Schiedsrichter, hast du gesehen? Die letzte Sekunde und die Protesteinlegung von Brose Bamberg.
Ich gebe zu, dass ich dieses Spiel nicht gesehen habe.
Ich habe es relativ viel davon gesehen und dann die Schlussphase habe ich intensiv gesehen und da kam das vor mit dem mit Rashids Aktion, der eigentlich nur die Uhr runterlaufen lassen will. Also sehr clever gemacht, wenn er nicht auf der Linie gestanden wäre. Mhm. Und da stand er wohl ganz, ganz, ganz knapp. Aber das ist jetzt, also das Spiel wurde jetzt nicht in dieser Situation verloren. Aber technisch gesehen waren es wohl noch 1,3 Sekunden und noch ein Angriff für Bamberg.
Das Einzige, was aus dem Spiel mir in Erinnerung geblieben ist, was ich nicht gesehen habe, ich habe mir die Stats danach angeschaut und habe bei Philipp Schwedhelm gesehen, dass er in 15 Minuten 25 Sekunden, Starting 5, 0 Punkte, 0 Würfe aus dem Feld, keinen einzigen Wurfversuch, kein Freiwurf und ich glaube ein Rebound.
Ein Rebound, ja.
Genau. Mhm. Und deswegen, weißt du, was wir jetzt machen? Wir rufen den jetzt an.
Boah.
Pass auf, die Sache ist die. Ich glaube, dass es nicht funktioniert. Der Überraschungsanruf bei einem Spieler ist erstens kackendreist.
Mega dreist.
Mega dreist.
Und dann noch mit dem Thema.
Aber das möchte ich Ihnen voranschicken.
Ja.
Zwei Themen werden wir mit ihm besprechen.
Ein Rebound, Effizienz
1. Also einmal dieses, wie kann es sein, dass man überall 0, 0, 0, 0 stehen hat, aber auch was Positives. Denn Phil ist ja verliebt. Kennst du seinen Instagram-Account? Der quillt ja über vor Verliebtheit, extrem gut aussehende
die
Frau.
Die zwei Themen willst du jetzt
platzieren. Aber Jesus, ich glaube nicht, dass es klappt, weil...
Trainieren wahrscheinlich.
Ja, das ist. Wir haben ja jetzt, aktuell ist es 11 Uhr morgens, also später Vormittag, 11:08 Uhr. Und das ist so eine ganz, ganz klassische Trainingszeit. Ich versuch's mal und ich glaube, dass man das mit Phil machen kann. Das ist einer von den Spielern, wo ich mich traue, einen Überraschungsanruf zu machen.
Okay.
Also wir versuchen es mal. Er ist ja Freund.
Absolut auf deinem Mist
Freund gewachsen. Des Podcasts. Ich glaube aber, dass jetzt besetzt ist. Beziehungsweise nicht besetzt, dass er nicht dran geht, weil, naja, ist die Mailbox dran. Ja, die trainieren, glaube ich, sogar so von 11 bis 1 oder sowas. Aber viele, ja. Aber wir werden das im Hinterkopf haben. Wir müssen den Weg verfolgen von, er ist nämlich jetzt verlobt, bis zur Hochzeit. Das ist romantisch.
Okay.
Ich vermute mal nach den Playoffs. Gut.
Gut. Wir halten fest, Oldenburg gewinnt gegen Bamberg. Mhm. Ricky Paulding, 20 Punkte.
Ja.
Also auch schön zu sehen, der ewige Paulding. Und das nach dem Spiel gegen Würzburg. Hast du da was gesehen?
Von Bamberg gegen Würzburg. Mhm.
Also Würzburg hat in Bamberg gewonnen.
Würzburg in Bamberg gewonnen, ja.
Ja, also das kann man schon auch mal nennen. Würzburg klar auf Playoff-Kurs. Macht Spaß zuzusehen, meistens. Und also hättest du es so erwartet?
Ja.
Würzburg als Playoff-Team?
Ja, ja. Ja. Also ja, guter Trainer. Ich glaube, ja, dass der immer relativ gut auch scoutet und weiß, worauf er hinaus will. Und die haben ja keine internationalen Spiele.
Das haben sie nicht. Ne?
Und das ist, glaube ich, dann auch manchmal ganz hilfreich. Siehe Lubu,
die ja, wird sich auf jetzt
ein Spiel pro Woche konzentrieren.
Ja. Wird jetzt immer genannt, aber wir kennen ja auch die Zweischneidigkeit, apropos Phil Schwedhelm, der uns ja letztes Jahr erklärt hat, wenn dann die Tage so kurz sind, wie sie jetzt aktuell sind und du eigentlich nur mehr von der Trainingshalle nach Hause läufst und gar nichts mehr anderes machst.
Da habe ich noch einen Vorschlag, den wir gleich unbedingt besprechen müssen mit unserem ersten Gesprächsgast. Erinnere mich dran, falls ich das vergessen sollte. Ich habe eine Revolution vor.
Erneut, okay. Also eine Sponsorenrevolution.
Ja, nee, aber jetzt geht es tatsächlich um Sport.
Okay.
Thema international spielen.
Ja.
Vorteil, Nachteil, wie wir jetzt gerade gesagt haben. Was ist besser? Mein revolutionärer Vorschlag wäre, alle müssen international spielen.
alle 17.
Alle, jeder Verein.
Und in welchem Wettbewerb?
Ja, und das, da kommst du ins Spiel.
Da komme ich ins Spiel.
Ja, das bin ich gespannt. Ich weiß es nicht.
Okay. Aha,
ja. Okay. Also ich habe am Wochenende jemanden kennengelernt von der Partei Volt.
Ja, die kenne ich von Plakaten. Genau.
Ja, die waren bei der Europawahl.
Die waren bei der Europawahl, genau.
Genau. Und die werben damit, dass alles Europa ist. Ja, also
stimmt,
im Grunde, die brauchen, die wollen eine richtige europäische Regierung und ganz liebe, brave Ansätze, sag ich mal, wie man das eben so paneuropäisch denke. Und da bin ich auf die Idee gekommen, als ich mit dem gesprochen habe, also erstmal hört sich Volt-Liga total gut an, wie ich finde, aber den Ansatz zu sagen, alle müssen...
Reicht das schon, ist die Frage.
Ja, und da habe ich mir dieses Wahlprogramm durchgelesen und da geht es halt wirklich nur, das ist relativ unspezifisch, aber so Wohlfühl. Also wir sind alle Europäer und nationales Denken ist von gestern und da habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt alle Vereine europäisch spielen müssen, dann könnte man vielleicht einen so einen Wettbewerb, jetzt sagen wir mal diesen FIBA Europe Cup, machen wir uns mal nichts vor, liebe Bayreuther, lieber Raoul Korner, jetzt hört er noch nicht zu,
wir werden ihn darauf ansprechen.
Ist ja ein bisschen, ist ganz nett, aber
ich glaube, das ist super wichtig ist für die Bayreuther Saison da etwas.
Ist ja so ein bisschen wie Nudeln ohne Soße, also ist im Grunde Quatsch.
Ja, also man kann es jetzt hart formuliert sagen, die Aufbaugegner haben vielleicht geholfen, sich als Team zu finden.
Ja, aber da, aus dem Bereich könnte man eine Volt-Liga machen, so will ich sie
aus
mal
nennen.
Aus
dem Bereich?
Ja, also in das Abschaffen, dieses Ding, FIBA Europe Cup, ja, also das, wer spielt denn da mit? Wer eine ungerade Zahl aus irgendeinem Wichtelgeschenk gezogen hat, das ist ja total lächerlich. Keiner weiß, wer da überhaupt spielt. Aber in der Volt-Liga, so nenne ich sie mal.
Ja, was ist da?
Da spielen alle mit.
Das spielen, ja, aber was heißt alle, denn, das spielen
nicht,
alle mit?
Alle, die nicht Euroleague, Eurocup und Champions League spielen, müssen da mitspielen.
Ja, da hast du eine Riesenliga, da hast du ja quasi eine sportlich kaum interessante Euroleague.
Wieso das denn nicht? Das spielen alle.
Ja, wie das soll das mega gehen? Wie soll das gehen? Das können sie ja auch gar nicht alle leisten.
Da gibt es einen Pool.
Da gibt es einen Pool.
Ja, das geht ja ums gemeinsame Gefühl. Jeder
woher
zahlt,
kommt der? Von der EU direkt? Oder? Nein,
jeder zahlt so viel ein, wie er kann. Das ist ja das neue das Ding. Ne? Man
ist total man isst, überfordert.
Man geht irgendwo essen und man zahlt so viel, wie man glaubt, dass es einen Wert war.
Oh Gott. So, ja, das klappt sicher sehr gut. Ja, ja.
Ja, pass auf.
Also du total musst, faires Prinzip.
Ja. Du musst einen gewissen Betrag bringen. Du kannst nicht sagen, ich zahle jetzt nur 100 Euro oder sowas. Aber wenn du ein niedriges Budget hast, dann musst du weniger bezahlen, als wenn du ein höheres Budget hast. Und jetzt kommt der Gag. Danach bemisst sie dann eben auch die Anzahl der Spiele und die Einteilung, wie das, also das ist ja schwer zu handeln. Das sind ja 150 Mannschaften.
Ja.
Aber das geht. Man macht daraus einen paneuropäischen Wohlfühlwettbewerb.
Mit welchem Zweck?
Alle spielen international. Es gibt nicht mehr diese Ausrede, oh, belastet.
Aha, dass wir das nicht haben, damit wir nicht drüber sprechen müssen, dass manche Teams
doppelbelastet. Alle haben doppelbelastet.
Ja klar, das ist natürlich, das kommt dann auch in die Statuten als Zweck dieser Liga.
Denk doch mal drüber nach.
Die Diskussion zu verhindern, ob BBL-Teams Doppelbelastung haben oder nicht.
Denk doch mal über diesen Vorschlag nach. Mal ganz im Ernst.
Mach ich.
Musst du ihn nicht jetzt machen, aber... Also so absurd sich der im ersten Moment anhört, ich finde die Grundidee gar nicht schlecht.
Ich finde das auch richtig absurd. Sorry!
Also so absurd ist er gar nicht.
Top, ja,
was ist denn, also, was ist denn das, was ist denn Champions League und FIBA Europe Cup und Euro Cup? Das ist doch im Grunde auch nur ein Konstrukt, aber eben beschränkt.
Euro Cup hat natürlich sportlichen Wert.
Ja, natürlich, aber es ist ja eine...
Champions League, ja, auch...
Ich meine mal ganz im Ernst.
Und FIBA Eurocup klären wir gleich mit Coach Corner.
Auch die Teilnehmer des Eurocups, also da sind natürlich, es ist etwas klarer, sage ich jetzt mal, als beim FIBA Europe Cup, aber so richtig.
Wer wo startet. Wer,
ja,
wo,
natürlich, aber dieses Problem wollen wir da wieder drüber sprechen.
Wir wissen ja, dass es aktuell da keine Lösung gibt, weil du zwei verschiedene Verbände hast, die sich um die Austragung kümmern. Mhm. Und entsprechend verwirrt ist das da gerade alles. Also.
Es gibt war nur eine Idee und ich dachte, es trägt zur europäischen Einigung und Einigkeit bei. Und eben, dass die Teams alle, und das ist ja die Sache, mir hat, wer war das? Martin Romig, glaube ich, von den Hackro Möllins Crailsheim, hat mir ja erzählt, dass es auch besser ist, jetzt für Fechter zum Beispiel, die spielen international und die bekommen... leichter Spieler.
Also natürlich,
wir werden gleich ein Thema mit Raoul Korner haben, wie man überhaupt noch an Spieler herankommt, die sich entscheiden.
Das ist natürlich ein Riesenfaktor, wenn du einem Spieler sagen kannst, du kannst dich auch international präsentieren, egal ob das jetzt der vierthöchste oder die Euroleague ist. Natürlich kriegst du bessere Spieler, wenn du Euroleague spielst. Logisch,
ja, ganz klar.
Aber du kriegst halt Spieler, die sich entscheiden zwischen zwei, sage ich mal, eher durchschnittlichen Teams, werden sie wahrscheinlich eher, fürs gleiche Geld nehmen sie wahrscheinlich eher das, wo sie international spielen.
Genau.
Gerade junge Spieler, die sich halt zeigen müssen.
Absolut. Mhm. Und wenn du weißt, in Deutschland oder generell in Europa, alle spielen international.
Da kriegt er wieder die Kurve. Kommen die besten Spieler in die BBL.
Nein, okay, aber also, du musst ja noch irgendeinen Anreiz bieten.
Gut.
Also, ich möchte nur, dass das mal in die Runde geworfen wird. Es gab schon absurdere Vorschläge auf diesem Planeten.
Das ist definitiv
richtig. Also zum Beispiel, ja, oder weiß nicht. Momentan. Und eine Sache fällt mir auch noch ein, Xandi, wir brauchen Doppelnamen. So. Du bist in Deutschland nur erfolgreich, wenn du einen Doppelnamen hast. CDU-Parteichefin heißt Kramp-Karrenbauer. Der neue SPD-Parteichef heißt Walter Borjans, also Norbert Walter Borjans.
Ein sehr guter Center der MHP-Riesen Ludwigsburg, die 7 Siege in Folge geholt haben, Jonas Wohlfahrt Boddermann.
Ja.
Also liegt
Nick Weiler-Bepp.
Nick Weiler-Bepp.
Genau, also Doppelnamen sind im Trend. Und damit wir auch aus der Masse heraustragen, habe ich mir überlegt, dass wir auch einen brauchen. Also du bist ja Xandi Dächernd. Das ist jetzt, so. Also wir haben ja den Vornamen schon ein bisschen aufgepimpt. Jetzt müssen wir noch an den Nachnamen dran. Oder?
Meine Nachnamen.
Ja, natürlich. Du brauchst auch einen Doppelnamen. Und die Idee ist, dass dein zweiter Name was mit deinem Charakter zu tun hat. Also wir können jetzt nicht einfach einen erfinden, ja, also Müller-Dächern oder sowas ist ja Banane, sondern es soll dich auch beschreiben.
So wie Dunking-Dächern.
Dunking-Dächern ist natürlich eine Geschichte. Mhm. Xandi kann wirklich danken, ist kein Witz.
Es wird immer schwieriger.
Es wird wirklich immer schwieriger. Aber Xandi kann danken. Dunking-Dächern ist, aber es ist schon, das ist zu sehr noch am Launchpad Alex dran.
Ja.
Also es muss so ein... Ich habe mir gedacht...
Was hast du dir gedacht?
Da du ja sehr viel nachdenkst.
Ja.
Dass du der Denkdächernd bist. Xandi Denkdächernd. Das passt phonetisch gut. Und es beschreibt eben auch, ja, so wie du als Mensch bist, nachdenklich. Und damit hast du nochmal...
Dann bist du der... Michael Kritikkörner.
Shots fired. Kritikkörner, ja, immer so.
Der kritische Körner. Ja. Aber also, ja.
Also ich wollte nur damit darauf aufmerksam machen.
So viel off-topic zu Beginn, ich bin...
Ja, weil mir fiel auf der Hinfahrt noch ein, dass mit diesen Doppelnamen, ja, das so angesagt ist gerade. Und okay. Deswegen war das mein Vorschlag. Also alle Anfragen demnächst bei Abteilung Basketball at gmail.com, die Xandi betreffen, bitte an Xandi Denkdächern nochmal, damit wir genau wissen. Nee.
Das steht jetzt wirklich noch zur Debatte. Also du kannst ja nicht einfach was ausrufen und dann festlegen.
Ja,
das
ist ja total. Aber wenn jetzt 100 Zuschriften kommen.
Diktatorkörner.
Ja, aber du willst doch immer, dass die Abtis das entscheiden.
Ja, eben.
Wir werden sehen, also, wie das Postfach reagiert.
Apropos Postfach, und ich mache jetzt den Schlenker wieder zurück zur Doppelbelastung international. Eine interessante Nachricht, die uns per Soundcloud erreichte, wo ich kaum reinschaue, aber auch da habe ich es gesehen. Dennis Brown schreibt, dass wir immer sagen, redet immer von der Doppelbelastung und da fehlt die Energie bei einigen Teams schon im November. Also vor allem Bayern, Alba. Und ich habe mal ein Eurocup-Team aus der BBL verglichen und zum Beispiel die Denver Nuggets. Die Denver Nuggets haben auf das Jahr gesehen viel, viel mehr Reisezeit, im Schnitt inklusive Playoffs 12 bis 16 bis 24 Spiele mehr als ein BBL-Team, was europäisch spielt. Plus, und das ist ganz wichtig, weil das immer gerne vergesst, jedes NBA-Spiel geht 8 Minuten länger. Ja, trotzdem Äpfel und Birnen, weil Reisekomfort NBA zu vergleichen mit europäischen Eurocup-Teams, das hinkt auf jeden Fall, weil NBA-Teams chartern Flieger, haben teilweise selber Flieger und selbst Euroleague-Teams fliegen sehr viel Linie. Und da auch nicht immer Business, sondern Holzklasse. Das ist die harte Realität. Und wenn du dann nach Istanbul und nach Moskau und wo auch immer, und als Eurocup-Team noch viel weiter teilweise musst.
Ja, und die Denver Nuggets haben noch den Vorteil, dass sie gar nicht, wenn sie fliegen, so hoch steigen.
Genau, weil sie schon so hoch sind.
Sie sind schon so hoch.
Sie sind schon
also
so hoch.
Start und Landung sind deutlich kürzer.
Ja, also natürlich mehr NBA-Spiele und natürlich ist der NBA-Kalender auch ein Grind, aber ich finde es trotzdem
müßig. Übersetz mal Grind.
Aufwand in dem Zusammenhang, also Strapazen.
Der NBA-Spielplan ist ein Aufwand.
Ja, ist ja schon.
Das Wort Grind ist nämlich sehr schwer zu übersetzen.
Ja, es gibt manche, die sind präziser auf Englisch, das ist einfach so.
Ja, aber es sind, dafür muss man eben ein bisschen länger nachdenken. So, unser erster Gesprächspartner, wir sind in dem Bereich angekommen, wo die ersten Hörer auf die Pausetaste oder so am schlimmsten Fall auf Escape drücken.
Es gibt Forward.
Wenn wir nicht mit unserem ersten Gesprächspartner allmählich in die Pötte kommen.
Ich hätte noch ein Thema gehabt davor, weil ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ja, gut. Es soll aber nicht so klingen, als müssten wir Strecke machen. Du musst das schon forcieren.
Es gibt jetzt die Starting Five der Woche wieder.
Wo?
Auf den Social-Media-Kanälen von Magenta Sport.
Mhm.
Ja?
Ja.
Du erinnerst dich, wir hatten die mal hier
in
unserem
mal.
Podcast. Ja. Haben dann festgestellt, dass wir zu wenig Zeit haben, sie klug vorzubereiten oder so, dass es unseren Ansprüchen gerecht wird. Und das macht jetzt die Social Media Redaktion, die Kollegen, die Magenta Sport betreuen auf Facebook und auf Instagram.
Also das ist eine Agentur.
Das ist korrekt.
Mhm.
Eine Agentur, die das betreut und auch.
Darfst du den Namen nicht nennen oder warum druckst du da so rum?
Ich habe gerade überlegt, aber ja, macht ja nichts. Also,
sag doch ruhig, wie sie heißen.
Es ist Magenta Sport, Social Media Kanäle.
So heißt die Agentur?
Nein, so heißt die Agentur nicht. Aber es tut ja nichts zur Sache. Wir sind ja auch eine Agentur, Körni. Du auch. Du bist ja eine Ein-Mann-Agentur.
Ich bin eine Ein-Mann-Agentur? Ich bin nichts. Ich bin.
Was bist du? Du bist doch
Kritikkörner, hast du gerade selber gesagt. Michael Kritikkörner.
Du bist ein Ein-Mann-Unternehmen.
Ja. Du wolltest jetzt die Starting Five vortragen.
Ich will sie vortragen und fragen, was du dazu sagst. Mhm. Ja? Point Guard, Frazier, Telekom Baskets. Boah, Bonn ist auch so ein Thema. Das liegt auch noch rum.
Das Bonner Thema.
Frazier fiel sehr positiv auf. 25 Punkte.
Wie haben sie nochmal am Ende gespielt?
Verloren. Verloren. Also sie haben erst einen Sieg.
Die Bonner haben nur einen Sieg. Das ist ein bisschen fatal.
Das ist echt.
Also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ja, Frazier ist im Prinzip kein, ist aber
eher ein Scorer-Typ. In Berlin verloren mit, ist ein Scorer-Typ. Haben mit 3 verloren zu Hause gegen Bonn. 90 kassiert.
Bonner zu Hause mit 3 verloren gegen Bonn.
Gegen Alba.
Ach so, das Spiel.
Das war das.
Ja, und Shooting Guard?
Eriksson. 24 Punkte.
24, ja, Eriksson ist natürlich ein mega geiler Typ.
Ja.
Den finde ich super.
Ja, lustig. Ähnlicher Typ, ja, wie Koponen irgendwie.
Also ist aber ein totales...
Skandinavier?
Totales Hemd. Der ist total...
Körperlich meinst du? Ja, ja, das stimmt. Er wirkt jetzt nicht wie ein...
Er ist total schlank.
Ja.
Aber super Spieler. Ich mag das ja. Ich mag ja diese Koponens. Dieses einfach Basketballer, die einen Ball aus einer gewissen Entfernung in den Korb werfen können. Das ist für mich eben Basketball. Und Menschen, die das können, finde ich, sind gute Basketballer. Sind
gute Basketballer. So. Und die noch dazu sich ihren Wurf kreieren können.
Ja, ja, ja. Small Forward.
Dragic, 27. Gut, war gegen Gießen.
Achtung, ich mache jetzt was auf.
Oh.
Das MVP-Fass.
Ja, siehst du mal.
Zoran Dragic.
Dragic?
Ja, ich finde den überragend. Ich finde, Zoran Dragic ist in der
individuell gebe ich dir MVP auf jeden Auswahl. Fall recht. Ja, MVP ist super schwer aktuell, finde ich. Ja,
aber Dragic hat zumindest meine verstärkte Aufmerksamkeit, weil der wenigstens spielt, also beste Beispiel.
Er muss sie in die Playoffs München. Führen,
ja,
ist der Case gerecht.
Ja, aber der beißt wenigstens, der macht, der tut, der hat eine super Körpersprache, der ist dran, der ist immer
Ich finde ihn auch super, super Basketballer, ja. Aber wenn Ulm nicht in die Playoffs kommt, finde ich, ist es schwer.
Ja,
es ist schwer, ihn zum MVP zu machen, weil MVPs führen dein Team halt auch an. Genau.
Aber klar, also auf jeden Fall, der hat immer meinen
Aber Rücken. Sonst super schwer gerade.
Power Forward,
Leisner von Ludwigsburg.
Ah, okay.
Das finde ich auch spannend. Ich finde übrigens, beim Small Forward kann man noch über die 20 Punkte von Paulding diskutieren, der den knappen Sieg gegen Bamberg da ja auch mitverantwortet hat.
Ja. Leisner 18 Punkte in 20 Minuten.
War er nicht 18 und 11 sogar?
Tanner Leisner. Ja, 18 Punkte und...
Tanner Leisner, auch so ein geiler Name.
5 Rebounds.
5, ja, okay. Ja, ja, gut.
Ja. Okay. Center?
Jared von Ulm. Ja, 2 Ulmer. Finde ich, ja, kann man diskutieren, weil halt es ging gegen Gießen. Muss man leider mittlerweile
Mit 20 in Gießen gewonnen.
Ja.
Aber Gießen leider ist nicht auf der Höhe.
Ja, Gießen und Hamburg sind da, glaube ich, die zwei, um die es gehen wird unten.
Genau, und ich glaube, der MPC kommt da unten raus.
Ja, haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Mit Joey Dorsey.
Ja, auch das. Da tut sich was.
Eine Personalie, die uns ein klein wenig überrascht hat. Er hat vorher allerdings in Südkorea gespielt. Das ist. Weiß ich nicht. Also ich glaube, die haben gute Basketballliga, um das mal so zu formulieren. Die haben
keine gute Basketballliga und dafür hat er bei anderen guten Teams vorher auch schon gespielt. Und dann Barcelona und NBA und so.
Ja gut, er ist
halt ein Veteran.
Er war in seinen Hochzeiten schon.
Ja.
Das ist schon einer. Aber was der noch kann. Ich habe nur den sehr netten Ausspruch von ihm gehört im Interview, als er in Vechta in die Halle kam, dass er gedacht hat, das ist erstmal nur die Trainingshalle. Und dass es dann zum Spiel später in die andere Halle geht.
Ja. Und er kannte die eigene Heimhalle
noch nicht. Und er kannte noch nicht den Wolfsbau. Spannend. Ja gut, spannend. Aber eine tolle Personalie und interessant, wie sowas immer entsteht. Wie man dann so einen Vogel dann plötzlich nach Weißenfels bekommt. Aber ja, das sind die schönen Geschichten und die machen es interessant. So, jetzt ist es soweit.
Und wir haben noch gar nicht über die Bayern und Shane Larkin gesprochen. Machen wir nachher.
Über die Bayern? Das Thema Bayern... Ich hatte eigentlich vor, dich noch zu überrumpeln mit einem Gesprächspartner Bayern, weil die jetzt gerade in diesem Moment ein Medientreffen
Stimmt, das machen sie gerne am Dienstag.
Das machen sie gerne dienstags. Wir sind aber in der Lage, uns da sozusagen über ein, zwei Ecken einen Spieler geben zu lassen.
Das kommt sehr überraschend jetzt.
Ja, das habe ich aber verbockt heute Morgen.
Ah, okay.
Ich habe da gestern Abend dran gedacht und heute Morgen habe ich nur an diesen doofen Doppelnamenwitz gedacht. Und habe ganz vergessen, dass die Bayern jetzt gerade eventuell, aber wir müssen das mal aufgreifen, denn die Bayern spielen auswärts in der Euroleague einfach Käse.
Ja,
und
noch keinen Sieg, oder, wenn ich das richtig
sehe? Kann nicht sein. Also
und so auf den Sack bekommen
und so richtig wieder
Euroleague-Rekord.
Vollgas.
10 von 12, also vom Dreier, ungefähr, was ist das, 10 von 12?
10 von 12
hat Larkin 49 geworfen, Punkte. Hat ein bisschen an Scotty Wilbekin erinnert im Eurocup-Halbfinale.
Und er wurde halt überhaupt nicht, also DeMarcus Nelson, ein Foul, Koponen, glaube ich, 2 Fouls, Loh, 3 Fouls. Die haben den auch irgendwie machen lassen da vorne. Naja, aber das ist ein anderes Thema. So. Jetzt geht's nach Bayreuth. Jetzt geht's nach Oberfranken. Dort ist Medi Bayreuth nach einem schwierigen Start in die Saison immer mehr in die Gänge gekommen, immer besser geworden, haben noch
aktuell Platz 10
nachverpflichtet mit Nate Linhardt, einen alteingesessenen BBLer, der
für ja den gerade Geld gesammelt wird.
Ja, genau, ja. Das machen wir auch noch gleich zum Thema. Ja, genau, und der ja schon in Bayreuth gespielt hat und seitdem läuft es irgendwie besser. Seifert zurück, Andy Seifert auf der Center-Position, Nate Linhardt wieder da und schon ist irgendwie mehr Struktur, mehr Sicherheit im Spiel. Und Bayreuth gewinnt plötzlich wieder und alles ist gut. Das fragen wir jetzt den Head Coach. Und das ist Raoul Korner.
Hallo Mike, hallo Alex.
Servus.
Ja, das sieht doch wieder ganz in Ordnung aus im Lande Bayreuth. Wir haben im Vorgespräch gerade schon thematisiert, dass es wohl sicherlich auch mit Personalien zu tun hat. Andy Seifert zurück, Nate Linhardt nachverpflichtet, plötzlich mehr Sicherheit, mehr Struktur. Kannst du in wenigen Sätzen uns beschreiben, wie aus deiner Sicht bisher die Entwicklung gelaufen ist und ob du zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen Sorge hattest, dass es vielleicht, ja, doch nicht so reichen wird, wie man sich's vorgestellt hat?
Ja, muss ein bisschen ausholen. Also die Vorbereitung ist immer so die Basis einer Saison oder zumindest die Start der Saison. Und diese Vorbereitung ist bei uns mit Sicherheit alles andere als glücklich verlaufen. Hat damit begonnen, dass Andy Seifert sich verletzt hat. Ihr kennt die Thematik, Schulterverletzung, schwere Schulterverletzung, 3 bis 4 Monate raus, war die Prognose. Damit war klar, dass er für die Vorbereitung der ersten Saisonspiele ausfallen sollte und jetzt kurzfristig einen Deutschen von der Qualität nachzuverpflichten, nahezu unmöglich. Damit hat es begonnen. Dann kam dazu, dass Reed Travis, unser Rookie auf der Inside-Position, ebenfalls sich verletzt hat und eigentlich schon verletzt gekommen ist. Auch de facto die gesamte Vorbereitung versäumt hat. Und dann führt ein bisschen eins zum anderen. Dann haben wir natürlich auch wieder mal, muss man sagen, Spieler verpflichtet, die noch nicht auf BBL-Niveau agiert haben. Das ist ja bei uns nichts Außergewöhnliches. Das ist ja auch ein wenig unser Credo. Stichwort Heroes of Tomorrow. Spieler am Weg hinauf, on the way up, zu finden und dann ihnen die Plattform zu geben, sich auf dem Niveau zu etablieren. Und wenn da nicht alle von Beginn an funktionieren und du dazu 1, 2 Verletzte hast, dann kriegst du ein riesengroßes Problem. Und das ist genau das, was bei uns passiert ist. Mhm. Also wir hatten im Prinzip einen Frontcourt, der nicht existent war. Justin Raffington war aus der Pro A gekommen, war dort ein solider Rollenspieler und musste sich jetzt innerhalb kürzester Zeit in die BBL hineinkämpfen. Dazu kam ein komplett überforderter Reed Travis, der sich überhaupt nicht ausgekannt hat, was da abgeht. Dem ist die Vorbereitung einfach abgegangen. Damit ist die Position 5 schon mal nicht existent gewesen oder schwierig gewesen zumindest. Dazu kam, dass Evan Brunsma sicherlich auch seine Zeit gebraucht hat, sich an das physische Level anzupassen. Und dann war letztendlich einzig und allein Lukas Meissner, der in seinem Rahmen funktioniert hat. Und das ist halt ein bisschen wenig, wenn man sich mit Teams messen möchte, die physisch entsprechend aufgestellt sind. Ja.
Korrigiere mich, wenn ich das Gefühl habe, dass es falsch ist, aber ich glaube, du hast deinen Instagram-Account in den letzten Monaten doch deutlich mehr befeuert als noch in der letzten Saison. Und auffällig war für mich, dass es sehr viel Supporting-Sachen waren, also unterstützende Sachen, nie gegen die Mannschaft, immer für die Spieler, Sprüche dabei wie Tough Times Don't Last, Tough People Do, Let's Keep Grinding. Ist das richtig, dass ich das Gefühl habe, du bist da mehr noch, als du auch willst, dass die Spieler das sehen, dass du hinter allem stehst und das positiv da ausstrahlen möchtest?
Naja, klar. Also es wurde ohnehin von außen genug auf Spieler und alles, was sich bewegt hat, hier eingeschlagen. Also verbal zum Glück nur oder schriftlich. und da ist es ganz wichtig, dass man innerhalb dieses Inner Circle dann zumindest zusammenhält und auch demonstrativ zusammenhält. Und auch einmal nach außen auftritt und sagt, so, mein Ernst, so nicht. Wir sind im Moment noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber wir arbeiten daran, wir tun unser Bestes. Und das, was wir am wenigsten brauchen können, sind jetzt auch noch Störfeuer von außen. Und das war sicherlich eine schwierige Situation, die auch nicht alle überstanden haben, also Stichwort mehr Taufer. Mhm. Das ist dann extrem wichtig, innerhalb dieser engen Gruppe auch zusammenzurücken und auch Stärke zu zeigen. Und gerade jetzt für denjenigen, der das Ganze so nach außen vertreten muss, sprich für den Coach, umso wichtiger, hinter der ganzen Geschichte zu stehen, hinter den Spielern zu stehen und auch klar zu signalisieren. Also wir werden das da gemeinsam durchtauchen und da könnt ihr diskutieren, was wollt.
Ja, beschreib mal die Situation in Bayreuth, weil das ist ja schon eine spezielle auch. Also Basketball-verrückte Stadt, ihr hattet viel Erfolg in den letzten Jahren. Also da sind ja auch die Wahrnehmung hat sich ja vielleicht auch ein bisschen verschoben.
Also ein bisschen ist gut, ja. Also die Wahrnehmung hat sich verschoben und vor allem die Selbstverständlichkeit hat sich komplett verschoben. Also was ja auch gut ist.
Also Playoffs werden erwartet.
Eine Auszeichnung für unsere Arbeit, denke ich, dass man mittlerweile irgendwie fast davon ausgeht, naja, um die Playoffs mitspielen, also das kann ja wohl kein Problem sein. Ja. Dass das nicht ganz der Realität entspricht, wissen einige, aber viele nicht. Grundsätzlich muss man halt sagen, dass es ja positiv ist, dass man ein emotionales Umfeld hat. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als eine Stadt oder eine Fanbase, der das egal ist, ob du gewinnst oder verlierst. Und wenn du dieses Emotionale möchtest der Fans, wenn du diese emotionale Atmosphäre in der Oberfrankenhölle genießen möchtest und von dieser Energie profitieren möchtest, dann musst du auch in Kauf nehmen, dass wenn es negativ rennt, dass es auch emotional ist, aber halt dann entsprechend negativ. Das lässt sich nicht vermeiden. Also Rose ohne Dornen, schwierig. Deshalb willst du das eine, musst du auch das andere in Kauf nehmen. Und ich denke, wenn man das aus der Perspektive sieht, dann kann man damit vielleicht ein bisschen anders umgehen.
Wie schwierig ist es denn überhaupt, wir haben da schon mal unter vier Augen drüber gesprochen in Bayreuth, überhaupt Spieler zu akquirieren? Du hattest mir das mit auf den Weg gegeben, so ein bisschen, dass es in diesem Sommer auch besonders schwierig war, Spieler zu finden. Kannst du auch da nochmal beschreiben, es hat sich ein bisschen was verändert, weil die G-League finanziell attraktiver geworden ist, überhaupt, wie man dann noch an Spieler kommt, wie man Spieler überzeugen kann. Und lass mich den Nachsatz noch nachbringen. Auch Malcolm Delaney hat ja aktuell bei Twitter, der hat ja sehr viele Follower und twittert sich ein Wolf, 18-, 19-jährigen Amerikanern eher abgeraten, nach Europa zu gehen, weil hier so viele komische ausländische Coaches sind, die sie in ihrer Entwicklung nicht voranbringen werden. Also wie schwierig ist es momentan überhaupt, gute Leute aus den USA nach Europa zu holen?
Also es ist definitiv schwieriger geworden in den letzten Jahren. Zum einen dadurch, du hast es angesprochen, dass die G-League mittlerweile respektable Gehälter zahlt und es immer noch für junge Amerikaner einfacher ist, daheim zu sein und erstrebenswerter ist, daheim zu sein, noch dazu, wenn du die mehr oder weniger realistische Chance auf diesen NBA-Stempel hast. Mhm. Es wird ihnen oft halt leider auch suggeriert, NBA, 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 indem man das Ganze halt dann Exhibit 10 oder Two-Way-Contract nennt. Mhm. Im Endeffekt ist es de facto nichts anderes als ein besser dotierter G-League-Vertrag. Aber er hat halt den NBA-Stempel drauf. Und die Agenten verkaufen das entsprechend. Für die Spieler ist es insofern eine gute Situation, als sie daheim sein können, nicht weg sein müssen von daheim. Das darf man nie unterschätzen auch. Da sind viele anders gestrickt. Und wenn Malcolm Delaney sagt, er empfiehlt es generell, dann glaube ich, weiß nicht, ob man das so unterschreiben kann. Es gibt sicherlich Spielertypen oder Charaktere, die sich besser entwickeln, wenn sie in ihrer geschützten Atmosphäre sind. Aber es gibt auch Spieler, die, wenn sie zu lange in dieser geschützten Atmosphäre sind, nicht mehr funktionieren. Mhm. Und da gibt es gerade aus der G-League genügend Beispiele. Der Zugang der Trainer in Amerika ist ein komplett anderer als in Europa. Und in dem Moment, wo du im Fahrwasser NBA bist oder wenn du ein College-Superstar bist, dann wird dir nur auf den Rücken geklopft und dir erzählt, wie toll du bist und wie fantastisch und alles, was du machst, ist richtig. Und dann kommst du nach Europa und plötzlich musst du verteidigen, plötzlich musst du den Ball passen, plötzlich musst du dich an taktische Vorgaben halten und das ist für die meisten komplett neu. Mhm. Und da kommt der große Schock. Da ist man plötzlich nicht mehr der alles umschwärmte Superstar, wo man sich nicht traut, ihn irgendwie härter anzufassen, weil sonst transfert er im College oder lässt sich traden oder sonst was. Und das ist mit Sicherheit auch ein Problem.
Wie überzeugst du dann die Spieler, dann nach Deutschland oder sogar nach Bayreuth zu kommen?
Naja, mittlerweile geht es über Agenten, die einen kennen und wissen, wie man arbeitet und auch die Historie ein bisschen kennen, was ist mit Spielern, sei das jetzt Derek Nathan, Trent Lockett, Tim Abromaitis, Aaron Dornekamp, da kann man jetzt mittlerweile ein paar nennen, was mit denen passiert ist, dass das für die durchaus ein Sprungbrett war. Das waren jetzt nur Spieler, die in Braunschweig waren damals. Kann man in Bayreuth ja auch einige nennen mittlerweile, zum Glück. Und das hilft, also dass die Agenten mit Europabezug dann dem Spieler verständlich machen, das kann deiner Karriere durchaus hilfreich sein. Und dann natürlich auch Mundpropaganda unter den Spielern. Also die Spieler sind ja auch untereinander vernetzt, genauso wie wir Trainer untereinander vernetzt sind, unterhalten sich die Spieler auch. Mhm. Die sind entweder mit zusammen aufs College gegangen oder haben gegeneinander gespielt oder spielen im Sommer in irgendwelchen Summer Leagues zusammen. Da ist schon ein Netzwerk, das man als Trainer auch nicht unterschätzen darf. Und wenn ein Spieler Gutes berichtet und sagt, hey, das ist ein Coach, der ist nicht ganz so verrückt und da kriegst du dein Geld pünktlich und da kannst du dich entsprechend entwickeln, ohne dass dir gleich das Messer angesetzt wird nach zwei schlechten Spielen, dann spricht sich das rum. Und ich glaube, dass wir auch davon profitiert haben.
Wir werden dir gleich, Raul, einen revolutionären Vorschlag unterbreiten im Bereich des internationalen Wettbewerbs. Bevor wir das machen, wollen wir aber ganz kurz darauf eingehen, inwieweit dir oder dem Team das geholfen hat, in diesem Jahr international zu spielen. Ihr spielt im FIBA Europe Cup, habt da jetzt auch die nächste Stufe erreicht. Und da kannst du ja sehr schön die Vergleiche ziehen zu der vergangenen Saison, wo ihr nicht gespielt habt. Wie weit ist das hilfreich und inwieweit kann man, ja, davon profitieren oder eben auch der Reisestress, die körperliche Belastung.
Ich korrigiere dich ungern, aber ich mache es doch. Wir haben letztes Jahr international gespielt. Ja,
aber vorletztes Jahr
nicht. Nämlich in der Champions League.
Ich glaube, die letzten zwei Jahre.
Trotzdem, ich glaube, dass wir stark davon profitiert haben dieses Jahr und nach wie vor davon profitieren. Mhm. Wir haben unsere ersten Saisonsieg im FIBA Europe Cup gefeiert. Und für uns war das so ein bisschen Initialzündung, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln. Hey, wir können auch Spiele gewinnen. Und die Vielzahl der Spiele hat uns durchaus geholfen, als Team eine gewisse Identität zu finden, den Spielern ihre Rollen verständlicher zu machen. Und durch Erfolgserlebnisse profitierst du als Mannschaft am meisten. Und daher glaube ich, dass das auf jeden Fall gut ist für uns, dass wir das spielen.
Mannschaften, die jetzt nicht international spielen, wie Ludwigsburg, die profitieren scheinbar anders davon und können jeden Samstag, jeden Sonntag da Vollgas geben. Der revolutionäre Vorschlag ist folgender, den wir gerade schon hier diskutiert haben. Xandi ist noch nicht ganz überzeugt, aber die Idee ist, dass alle Teams international spielen müssen. Also, ich sag mal so, nichts gegen den FIBA Europe Cup. Hurra, Medi, yay, go Medi, go. Aber um den Wettbewerb vielleicht so ein bisschen aufzupimpen, dass man sagt, okay, es soll nicht so aussehen wie so eine Resterampe und man weiß auch nicht genau, wer da spielt und wer da eingeladen wird, macht man eine Liga, wo alle spielen müssen. Also, das klingt jetzt total gaga, was ich jetzt erzähle, aber...
Du meinst, alle neben Euroleague, Eurocup und Champions League,
also die spielen weiterhin ihre drei Wettbewerbe. Genau.
Euroleague,
und
der Rest, Eurocup bleibt.
So hat das vorher erklärt. Genau, also Eurocup, also die Euroleague-Seite bleibt, macht da ihr Ding. Und die FIBA-Seite macht sozusagen, alle müssen, tatsächlich müssen, international spielen. Wie man das dann löst, wie der Modus aussieht, wie das gelost wird, wer was bezahlt, das ist erstmal Plan Seite 2, Seite 3 in diesem Konstrukt.
Es wird eine Mega-Liga auf jeden Fall, weil
genau,
dann wahrscheinlich geschätzte 300 Teams
kommen. Ja. Ja, genau, man kann das losen.
Jeder gegen jeden wird da vermutlich nicht funktionieren.
Naja gut, aber Wimbledon sind ja auch 128 Spieler, da spielt auch nicht jeder gegen jeden. Also irgendwas finden wir da schon, ne? Irgendein Konstrukt. Ja. Wie findest du, dass das alle international spielen müssen, um diese, für die Spieler es auch attraktiver zu machen, weil sie sich präsentieren können.
Also du meinst auch die kleinen Verbände können. Also
alle.
Da wären auch Luxemburger Teams dabei oder
sogar Österreicher. Sogar Österreicher.
Sogar. Moment, ich spreche mit dem Teamchef.
Ja, genau. Aber das hilft dir ja als Teamchef Österreich auch noch, wenn da noch die Mannschaften international spielen können.
Ja, okay, sag du mal. Also es spielen ja viele österreichische Teams, spielen ja international in diesem Alpe Adria Cup. Ja. Das wäre ja so etwas, ne, wo man sagt, spielt international. In die Auslage stellst du dich dort null. Mhm. Weil im Endeffekt, du spielst gegen Tschechen, Slowaken, die mit ihrer B und C und Ungarn, die mit ihrer B- und C-Mannschaft, teilweise U19-Mannschaft antreten dort, um den jungen Spielern zusätzliche Spielpraxis zu ermöglichen. Und im Endeffekt wird das darauf hinauslaufen. Denn es ist zum einen eine finanzielle Frage. Das internationale Spielen kostet einfach Geld. Und wenn du das siehst, wenn du dir anschaust, wie der Zuschauerzuspruch teilweise in den Hallen international ist. Also wir hatten ein Geisterspiel jetzt in Nicosia. Mhm. Da hatten wir 5, dabei war Bets mit und die waren in der Mehrzahl bei den Fans. Also oh, das war heftig.
Krass.
Da kann ja unterm Strich nichts überbleiben finanziell. Also die machen damit ein riesen Verlustgeschäft. Mhm. Und die Gefahr hast du dann natürlich, dass neben den Reisekosten du dann auch keine Zuschauereinnahmen hast. Das heißt, die kleinen Vereine oder kleinen Verbände schickst du da in den kompletten Ruin. Und so richtig in die Auslage spielen, also dass ein Österreicher dann in der Slowakei sich in die Auslage spielt, also da bleibe ich lieber in Österreich. Mhm. Und daher bin ich mir nicht sicher, ob du damit weit kommen wirst mit dem Vorstoß, aber wie jedes gute Konzept, es fängt einmal mit einer Idee an. Und muss dann
ganz genau, so, das ist die Unterstützung. Das ist der Support, den ich mir gewünscht
sehr,
habe.
Sehr diplomatisch hinten raus.
Ja, aber die Grundidee haue ich dir um die Ohren, die wird nicht funktionieren.
Ja, die Finanzierung, das klären wir nur noch, wie das
abgesehen davon, vergiss eins nicht, du hast in diesen kleineren Ligen im Grunde genommen Amateurbetrieb und da versuche mal jemanden am Mittwoch zu einem Auswärtsspiel in ein anderes Land zu bringen, der geht entweder in die Schule, studiert oder arbeitet halbtags. Ja. Und schon allein deshalb wird das nicht möglich sein.
Jetzt wird es mir zu negativ, wir müssen das Thema dann doch wieder wechseln.
Ja. Also wenn, dann du musst einfach die kleineren Länder rausgeben.
Genau, du müsstest,
wenn du sagst für Deutschland, es muss jeder international spielen, du wirst wahrscheinlich immer einen internationalen Bewerb finden, der ein deutsches Team mit Handkuss aufnimmt. Du musst das ja nicht auf alle Länder umlegen. Also es muss ja nicht jedes österreichische Team international spielen. Das macht ja keinen Sinn. Wir haben teilweise alle Hände voll damit zu tun, überhaupt die heimische Meisterschaft bestreiten zu können. Das heißt, lass die doch ihre eigenen Sachen machen und Alpe Adria Cup spielen, aber die Deutschen alle international, wenn du den Gedanken dann irgendwie weiterführst, ich glaube, da kommst du eher auf einen grünen Zweig.
Ja. Ja, gut. Wir haben vorher auch gesprochen, Spielerverpflichtung und jetzt auch Thema internationaler Wettbewerb, haben wir uns auch gefragt, was das noch für ein Faktor ist. Also auch wenn du FIBA Europe Cup spielst, aber wenn du einem Spieler sagen kannst, okay, wir spielen international, ist das dem in erster Linie egal, was das für ein Wettbewerb ist und er entscheidet sich dann eher für ein Team, das eben international spielt, also vielleicht fürs gleiche Geld, das nur BBL spielt.
Also kommt auf den Spieler und dann auf die Agentur an. Also ich habe schon Spieler und Agenten erlebt, die kannten nicht einmal die unterschiedlichen Bewerber. Also wenn du dem Champions League sagst, dann klingt das für den einmal verdammt toll. Und
will er dahin.
Kennt der keinen Unterschied zum Euro Cup zum Beispiel. Ne?
Das, ja, das ist aber wohl heftig.
Also das sind vor allem die amerikanischen Agenten, die sich nur mit NBA beschäftigen. Ist aber die Minderheit. Also die meisten wissen da schon Bescheid, die Spieler weniger, die werden dann informiert, vor allem wenn sie noch nie in Europa waren. Die in Europa waren, kennen das auch. Letztendlich die Reihen die schon ganz klar. Also Euroleague ist ein eigenes Thema. Da ist auch ein eigener Pool an Spielern. Das ist ein Pool, an den wir auch nicht drankommen. Da können wir machen, was wir wollen. Das hat auch nicht nur mit Finanzen zu tun, sondern ganz einfach auch mit dem Status Euroleague-Spieler zu sein. Dann gibt es so diesen Pool Eurocup Champions League, wo der Eurocup immer noch ein Stückchen vorne ist, aber nicht mehr weit. Das ist so ein anderer Pool und FIBA Europe Cup, also bevor man nichts spielt, ist besser, man spielt FIBA Europe Cup. Aber du wirst immer Probleme haben, gegen ein Champions League oder Euro Cup Team dich zu behaupten mit deiner Argumentation, wenn es um die Spielerakquise geht.
Lass uns noch auf zwei Feldern einen Blick vorauswerfen. Das erste Feld ist Medi Bayreuth und deine Situation dort. Es hat sich ja in Oberfranken so ein ganz bisschen was verändert, ohne jetzt von einer massiven tektonischen Verschiebung reden zu wollen. Aber Brose Bamberg ist nicht mehr das absolute Überteam der vergangenen Jahre. Als kleine Konkurrenz in eurem oberfränkischen Bereich, auch Sponsoring gesehen, Brose zieht sich so ein bisschen zurück, hat man das Gefühl, Autozulieferer haben Probleme momentan, das ist kein großes Geheimnis. Inwieweit gibt es von eurem Gesellschafter so eine Art Perspektive, wie es mittelfristig mit Medi Bayreuth weitergehen soll? Gibt es in irgendeiner Form einen Plan Medi Bayreuth 2025 oder hangelt man sich so von Saison zu Saison?
Also grundsätzlich gibt's schon einen Plan. Vor allem hat man sich vor einiger Zeit einmal dran gemacht, herauszufinden, wo denn so ungefähr der Deckel ist. Weil es gibt ja für jeden Standort so ein gewisses, eine natürliche Grenze, über die man nicht hinauskommt. Und vor allem dann nicht hinauskommt, wenn man nicht infrastrukturell was verändert. Die ist bei uns relativ bald erreicht. An der sind wir noch nicht ganz, aber relativ bald. Das heißt, wenn man über das drüber möchte, dann wird man nicht drum herum kommen, auch mal über eine neue Spielhalle nachdenken zu müssen. Damit steht und fällt vieles. Und dann hängt es natürlich auch mit dem Einzugsgebiet ab. Du wirst nie ein Euroleague-Standort werden in Bayreuth. Also das ist absolut illusorisch. Die Euroleague will solche Standorte auch nicht. Wir haben keinen Flughafen in der Nähe. Das ist alles nicht realistisch. Das heißt, man muss schauen, wie man sich positioniert auf dem Markt. Ich glaube, da ist man mit dem Game Heroes of Tomorrow ganz, ganz gut unterwegs. Damit ist klar, welche Rolle man dann da einnimmt. Aber dass Medi Bayreuth so zum Titelaspiranten wird, halte ich für relativ unrealistisch. Es sei denn, da kommt ein arabischer Scheich um die Ecke.
Ja, den besser auch sagt, nicht. Also ich glaube, da machst du noch mehr kaputt, als du
ja, in der Regel ist es ohnehin so. Ich glaube, dass Bayreuth immer dieser emotionale Standort, traditionelle emotionale Standort sein wird, der seine Stolz auf seine Geschichte und auf seine Identität ist, der mit Leidenschaft, mit familiärer Atmosphäre das Ganze betreibt und stolz drauf ist, wenn man die reichen Teams oben ärgern kann. Und wenn man dann in die Playoffs auch einmal hineinrutscht, dann ist sowieso Volksfeststimmung. Aber viel mehr wird aus dem Standort realistischerweise in der nächsten Zeit nicht rauszuholen sein. Ich sage, das sei denn, man stellt einen Multiversum hier hin, baut einen Flughafen und die Firma Medi sagt so, das Hauptsponsoring wird verzehnfacht, los geht's.
Gut, aber ja. Playoffs reinrutschen oder dauerhaft dabei sein ist ja auch so ein Thema, weil wir vorher schon gesprochen haben, dass die Erwartungshaltung ja schon eher Richtung Playoffs geht. Denkst du denn, dass man dauerhaft ein Playoff-Team sein kann in dieser Konstellation?
Nicht mit der finanziellen Voraussetzung, nein, kann man nicht, ist nicht realistisch. Also man kann es erreichen, man kann es schaffen, das haben wir auch gezeigt.
Als Überperformer,
aber dauerhaft drin, ich schaff's ja nicht einmal Ulm, dauerhaft drin zu sein. Und da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Mhm. Also nein, es gibt, Garantie gibt es ohnehin im Endeffekt im Sport sowieso keine. Letztendlich kannst du davon ausgehen, dass von den finanziellen Voraussetzungen 4-5 Teams immer in den Playoffs dabei sein werden, es sei denn, es passiert irgendwas total Unvorhergesehenes, die Mannschaft funktioniert nicht, Verletzungen, Probleme, das gibt's ja immer. Ja, aber letztendlich, dass die ein Abo auf die Playoffs haben, wenn du dir die Geschichte der letzten 10 Jahre anschaust, dann sieht man ja selbst, welche Teams das sind. Das sind vielleicht sogar 5-6 Teams. Das heißt, letztendlich hast du jedes Jahr 3 Plätze, die übrig sind für so dieses breite Mittelfeld. Und dieses breite Mittelfeld ist breiter geworden. Mittlerweile ist kein großer Unterschied mehr zwischen einem MBC, Greilsheim und Bayreuth. Es klingt hart, aber es ist so. Damit müssen wir halt auch umgehen können und das müssen wir auch entsprechend handeln. Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem ehrgeizig sein wollen, dass wir auch nach außen hin diesen Ehrgeiz signalisieren wollen. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als sich hinzustellen und sagen, oh nein, wir sind so arm und alle anderen haben viel mehr, sondern nein, wir sind jemand, wir wollen etwas repräsentieren und wir wollen auch voller Stolz versuchen, unsere Möglichkeiten zu maximieren.
Das ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem letzten Thema, Raoul, denn wir wollen natürlich auch noch, und Achtung, jetzt werden unsere Stammhörer Tommy Kleppheiß, Marvin Ogunsipe und Rashid Mahal-Basic die Ohren spitzen, über das Thema Team Österreich sprechen. Also du bist der Teamchef, du bist der, sagt man auch Bundestrainer bei euch? Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass man das...
Na, bei uns sagt man Teamchef. Also es gibt in Holland, ist der Bondscoach, bei euch ist der Bundestrainer, bei uns ist der Teamchef. Ich glaube, in jedem Land gibt es da eine eigene, liebevolle Bezeichnung.
Genau. Mit der Zielsetzung, sich für die Europameisterschaften zu qualifizieren. Wie ist denn da so die Perspektive? Also wo gibt es schon Kontakt, also zu Pöltl gibt es ja wahrscheinlich keine Möglichkeit, den darüber zu holen, oder? Weil die ja NBA spielen, das passt
wahrscheinlich nicht. Nein, gibt es keine Möglichkeit. Es gibt ein paar Herausforderungen. Ja. Also zum einen diese FIBA-Windows eröffnen kleineren Ländern wie Österreich, die jetzt nicht viele NBA- und Euroleague-Spieler haben, natürlich die Möglichkeit, das eine oder andere größere Land zu schlagen. Ich denke, dass wir von der Papierform her, wenn wir alle Spieler an Bord haben, sicherlich eine gute Mannschaft haben, die die Chance hat, sich für eine EM durchaus zu qualifizieren. Das heißt aber, von diesen guten Spielern am Papier kann man Jakob Pölken im Endeffekt mal streichen, weil der spielt NBA und das Thema habt ihr ja auch schon oft genug aufgerollt, das kann man beiseite lassen. Jetzt haben wir die weitere Herausforderung, dass ein Sylvain Landesberg in China spielt. Chinesische Liga schert sich genau nichts um die FIBA Windows. Das heißt, wir haben in dieser Periode 3 Spiele angesetzt.
Ich dachte, der wäre der
den
Türkei.
Da jetzt rauszukriegen.
Der war in der Türkei.
Also den da rauszukriegen wird ein Abenteuer und wird alles andere als einfach, vielleicht sogar unmöglich sein. Und dann schaut es schon wieder anders aus. Dann sind wir bei den angesprochenen Spielern, die du genannt hast, Rashid, Tommy, Marvin. die da sicherlich, egal in welcher Konstellation, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Aber letztendlich sind wir in Österreich darauf angewiesen, möglichst alle dazu zu bringen und möglichst alle auch darauf einzuschwören, für dieses eine große Ziel, nämlich Qualifikation zur Europameisterschaft, ihre Freizeit zu opfern und alles zu geben. Letztendlich muss man sich der historischen Dimension auch ein bisschen bewusst sein. Also als Österreich sich das letzte Mal für eine Europameisterschaftsendrunde qualifiziert hat, war ich noch im Kindergarten. Also da kann man sich vorstellen, das ist schon ein paar Jährchen her.
Vor dem Wiener Kongress war das dann.
Das war knapp nach dem Wiener Kongress, so ungefähr. Und das ist natürlich schon eine historische Chance. Mhm. Ich glaube auch, dass die Chance so schnell nicht wiederkommen wird. Das weiß der Verband natürlich auch. Deshalb haben sie ja dann auch versucht, da alles Mögliche zu unternehmen, damit das mit mir klappt. Ich bin grundsätzlich immer jemand, der großen Herausforderungen sehr positiv gegenübersteht und sich über solche Challenges freut und das gerne annimmt. Aber im Endeffekt bin ich auch davon abhängig, dass wir die Leute zu den Windows bekommen. Ja. Und wenn sich ein Rashid verletzt oder aus irgendeinem Grund sonst sagt, du nein, dann haben wir ein Riesenproblem und dann wird Österreich wahrscheinlich auf die nächsten Jahrzehnte in der Bedeutungslosigkeit bleiben, muss man fast sagen. Weil die einzige Chance, die wir für den österreichischen Basketball haben, ist jetzt, sich einmal für so ein Event zu qualifizieren. Und wenn die Chance jetzt verstreicht, dann glaube ich, war es das für längere Zeit.
Wie siehst du es denn generell? Sehr komplexe Frage jetzt. Vielleicht kannst du versuchen, maximal kompakt zu antworten. Die Fieber
das macht er doch immer.
Naja, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, Fieber-Windows, internationale Wettbewerbe, du kennst es als Clubtrainer, du kennst es jetzt auch als Teamchef für eine Nationalmannschaft. Wie siehst du die Sinnhaftigkeit der Fieber-Windows während der Saison? Wie siehst du die ganze Euroleague-Fieber-Thematik?
Oh, weia.
Was wäre deine optimale Lösung?
Ich weiß nicht, ob es eine optimale Lösung gibt. Die Situation, die es im Moment ist, ist kompletter Schwachsinn. Du hast einen Europameister, einen Regierenden, der nicht für eine WM qualifiziert ist. Allein das führt das komplette System ad absurdum. Also es kann nie sein, ja, dass ein Luka Doncic mit seinem Team, das Europameister geworden ist, nicht bei der WM dabei ist. Sorry, geht nicht. Ja. Die Frage ist, wie das löst. Ich habe keine finale Lösung dafür. Also ich bin jetzt auch nicht klüger als die ganzen Leute in FIBA und Euroleague. Ich denke nur, dass man im Endeffekt wahrscheinlich wird es nicht anders gehen, als dass man wieder auf die Sommermonate zurückgeht und sagt, ihr spielt eure NBA, ihr spielt eure Euroleague, da wird das Geld verdient, da wird die Kohle gemacht und die FIBA muss sich darauf beschränken, die Sommerwochen und Monate zu nutzen, um ihre Bewerbe zu spielen und Qualis zu spielen. Ich glaube, dass es anders nicht funktionieren wird. Oder halt dann nur mit solchen komischen Lösungen wie derzeit.
Das heißt ja, der sportliche Mehrwert der Windows, auch wenn du eben die Chance hast, als kleines Land ein größeres zu schlagen, für den Zuschauer glaube ich einfach dauerhaft nicht nachvollziehbar. Mhm. Das können wir, glaube ich, so
hin. In eurer Gruppe, notieren. Ganz kurz zum Abschluss, Ungarn, Slowenien und die Ukraine. Mhm. Und man muss Dritter werden. Ist das so richtig jetzt?
Richtig, du musst ein Land hinter dir lassen.
Ja. Okay, Slowenien wird schwer. Ukraine?
Also nominell definitiv. Mhm. Ukraine wahrscheinlich mindestens genauso schwer, weil die etwas vollständiger antreten werden. Und Ungarn hat sie ohnehin auch beim Supercup erlebt.
Genau.
Während man in Österreich gemeint hat, den Sommer kann man schon freigeben allen, wir brauchen nichts trainieren, war Ungarn im Supercup und wir haben dann gerade noch mit einer Last-Minute-Maßnahme die jungen Spieler zusammengekratzt. Also die haben natürlich auch einen entsprechenden Vorsprung. Ist nicht leicht, ist definitiv nicht leicht, war aber auch klar. Also als Österreicher bist du in keinem Duell Favorit. Aber letztendlich wird es darum gehen, Ungarn hinter sich zu lassen. Also so schätze ich das im Moment ein. Aber auch da wird es wieder davon abhängen, wer kommt nicht. Also wenn die Slowenen alle kommen, dann ist klar, dann ist der erste Platz vergeben. Wenn in der Ukraine die Hälfte kommt, haben wir auch ein Problem. Und bei den Ungarn, naja, Hunger wird mal nicht kommen. Und dann werden wir sehen. Dann wird es mehr davon abhängen, wer bei uns auftaucht. Mhm. Also ganz schwer zu prognostizieren.
Das Ganze geht im Februar los, wenn ich das richtig überblicke.
Richtig, ja. Genau.
Gut, Raul, wenn Xandi nichts mehr hat, dann würde ich sagen, lieben Dank.
Absolut.
Und, sehr gerne. Toi, toi, toi für die nächsten Aufgaben. Eine wunderschöne Weihnachtszeit dir und deinen Liebsten, wie immer du es verbringst. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit,
Nächstes Spiel, ist das Alba? Habe ich das richtig?
Nächstes Spiel ist Alba jetzt am Sonntag, ja.
Alba in Bayreuth. Traditionell in auch Bayreuth. Dramatische Spiele schon gesehen. Oh,
eine sehr gute Chance für euch, Alba zu schlagen, weil die spielen am Freitag in Istanbul.
Am Freitag in Istanbul, ja, ich weiß. Ja, das ist ein bisschen das, worauf unsere Hoffnungen sind. Aber das allein wird nicht reichen. Also ja. Wir werden schon eine gute Leistung bringen müssen. Aber daran
alles arbeiten. Schon passiert, alles schon in der Oberfranken.
Ja, ja. Ja, absolut.
Letzten gut, Jahr. Dann toi 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 für alle Aufgaben, Raul. Und
vielen Dank.
Auf bald.
Guten Danke Zeit. Euch. Tschüss.
Ciao. Ciao, ciao. Ja, der Teamchef.
Teamchef.
Und der Headcoach.
Und der Headcoach, ja, richtig.
Interessante Aufgabe.
Absolut, absolut.
Aber man weiß ja wirklich nicht, wer spielt. Ne? Also die Deutschen spielen ja auch diese EM-Quali, obwohl sie
Fechter.
Obwohl sie qualifiziert sind.
Ja. Ich glaube, ich habe das richtig im Kopf, dass da
also Fechter gespielt dann sagt noch mal einer was gegen meinen also, paneuropäischen Vorschlag der Voltliga, wenn eine Mannschaft eine Qualifikation spielen muss, obwohl sie qualifiziert ist. Was ist denn das?
Das ja, aber was hat das dann mit deiner Voltliga zu tun? Das eine ist ja eine Clubliga ja, und das meine, ist jetzt Nationalmannschaft.
Also, wegen des Irrsinns.
Also du meinst, dass also, ich keinen Irrsinn groß genug sagen kann?
Nee, genau.
Das also, ist ich nicht zu argumentieren.
Genau.
Okay, ja. Also ich habe irgendwie aufgegeben, mittlerweile mich emotional zu investieren, was das alles betrifft.
Weil, Xandi kapituliert.
Ja, ich kapituliere echt ja. vor dem allem. Weil, so wie du jetzt gerade gesagt hast, also wenn man sich die Absurdität vor Augen führt, auch was Raul jetzt angesprochen hat, dass der Europameister mit Doncic nicht dabei
bei der WM
dabei war. Was ja wirklich absurd ist, weil die hatten ja keine Spieler in der Quali, dann schaffen die Quali nicht als Europameister. Ich meine, gut, das...
Ja, das ist lächerlich. Ja. Aber der Basketball macht da eben auch wahnsinnig viel falsch. Irgendwann müssen wir mal, ich meine, wir sowieso nicht, aber...
Lass uns über die planbaren Ereignisse sprechen. Und das ist beispielsweise Euroleague. Und da passiert schon sehr viel. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Shane Larkin, 49 Punkte Euroleague-Rekord. Ausgerechnet gegen die Bayern. Ein Point Guard, der dir 10 von 12 reinschmeißt, das kann dir natürlich immer passieren, dass er heiß läuft. Larkin ist ein super Spieler.
Ja, aber ich meine, es ging ja los ganz am Anfang schon. Ich meine, der hat ja wenig Gegenwehr gehabt, so möchte ich es mal nennen.
Ja, die Perimeter-Defense war jetzt nicht... Nee. Die allerbeste, aber ja, also schön solche Highlights sehen zu können, tut natürlich weh, wenn es dann gegen das deutsche Team ist, ausgerechnet. Aber dass auch in der Euroleague so individuelle Höchstleistungen passieren können. Anadolu überhaupt ein cooles Team, also das haben wir.
Die sind auf jeden
seit
Fall.
Seit letzter Saison sind die da einfach.
Ja. Und für die Bayern ist jetzt dabei. Am Donnerstag das Spiel bei Maccabi, meines Erachtens.
Das ist schon,
also wenn sie das jetzt auch verlieren, dann nehmen wir das Wort Playoffs erstmal gar nicht mehr in den Mund.
Weil sie stehen jetzt gleich wie Alba, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Und dann müssen wir irgendwie mal gucken, ob wir nicht in den nächsten Ausgaben oder irgendwann dann in der kommenden oder überkommenden Woche mal kurz das Thema Bayern Euroleague streifen und thematisieren.
Alba Euroleague haben wir ja schon. Ein bisschen thematisiert zumindest mit Marco Baldi. Stimmt, jetzt wären eigentlich die Bayern dran.
Die Bayern sind dran.
Die angeblich ein deutlich größeres Budget haben als Alba und jetzt steht man beim gleichen, bei der gleichen Bilanz.
Wir gucken jetzt mal, wie sie in Israel spielen und wo spielen sie am Wochenende in der Liga? Zu Hause gegen Göttingen am Sonntag, da bin ich nämlich.
Okay.
Dann kann ich direkt, genau, das passt doch. Dann kann ich mir direkt einen schnappen. So machen wir es.
Effektivität versus Effizienz, du erinnerst dich.
Ja, es hat jemand...
Wir haben wieder eine Zuschrift bekommen.
Ja, ja. Mhm. Die Erklärung war super.
Ja.
Ich habe sie aber wieder vergessen. Aber ich weiß, dass derjenige es sehr, sehr gut erklärt hat.
Ja. Ist er ein... wir haben ja so eine breite Range an Zuhörern. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Zuschrift zum Zugthema eines Lokführers.
Ja.
Super spannend.
Haben wir das noch nicht besprochen?
Super, haben wir nicht besprochen. Also gerade du als Zugfan, wie wir wissen, dein Fortbewegungsmittel Nummer eins.
Es ging um die Zuggeschichte,
ja.
Dass ich 5 Stunden Verspätung hatte.
Und der Zug den Berg nicht hochkam.
Das die offizielle Durchsage war des Schaffners. Der Zug kommt den Berg nicht hoch, wir müssen uns zurückrollen lassen. Mhm. Worauf mir ein Lokführer schrieb, ich glaube er heißt Nico, ich habe ihm schon geantwortet. Und mir erklärte, das kann eigentlich so gar nicht sein, Wahnsinn, unglaublich. Und er hat uns eingeladen, bei ihm mitzufahren.
Ja, mega. Der Lok.
Und ich habe ihm zurückgeschrieben, dass wir natürlich komplett begeistert sind und er uns sagen soll, wo er denn entlang fährt.
Ich kann bestätigen, du warst wirklich begeistert, weil es kam ja auch so unverhofft auf einmal die
Zuschrift. Du könntest vorne im Führerstand mitfahren. Mega, das ist mega gut.
Kindheitstraum.
Ja, Lokfahren. Nee, das, also Nico, wenn du uns hörst, ich habe dir geantwortet auf deine E-Mail. Ich glaube, er heißt wirklich Nico. wir sind bereit. Also Zug fahren, yay, vorne hinter Lok. Ich meine, wenn du nicht gerade Hamburg-Kiel fährst, das wäre jetzt nicht ganz so ideal, aber wir würden das auch irgendwie was hinbekommen. Fährst ja wahrscheinlich mehrere Strecken hier in diesem Land.
Das wäre cool. Genau. Auf jeden Fall, Ben Spöhler hat geschrieben, ich weiß jetzt nicht, ob er Sprachwissenschaftler ist, aber es klingt irgendwie so. Effektivität / effektiv, Wirksamkeit, wirksam. Effekt ist gleich Wirkung. Effizienz, effizient, Wirtschaftlichkeit, wirtschaftlich. Also eigentlich recht simpel. Also Effizienz auf Wirtschaftlichkeit bezogen.
Ist denn nicht alles, was wirksam ist, auch wirtschaftlich?
Also was wirksam, wieso
und,
wirksam?
Und umgekehrt? Wenn etwas wirtschaftlich ist, dann ist es ja auch wirksam und umgekehrt.
Ja, könnte man weiter diskutieren.
Effektiv ist wirksam und effizient ist wirtschaftlich. Hm. Kann ich mir das merken? Ein Effekt hat eine Wirkung. Oh, das habe ich bis morgen wieder vergessen.
Ich glaube, er heißt Nico, ja?
Unser Kollege. Sandy sucht den Lokführer. Ja. So, haben wir noch was auf der Matte oder geht's nach Hawaii?
Ich schaue jetzt.
Wo es wirklich sehr, sehr schön sein soll. Spätzl von mir kam gerade zum zweiten Mal wieder zurück aus Hawaii und meinte, es ist der schönste Ort der Welt.
Kommentiert er für Magenta Sport?
Nein.
Weil da haben wir auch jemanden.
Ja, ja. Oh, wir haben, wir haben einen super, super Hawaii, einen Hawaiianer.
Ja.
Aber wir dürfen den Namen nicht sagen, wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Ist privat. Aber, naja. Gut, dann. Xandi, spiel Aloha und wir sagen, Paris hat dir noch Wiedersehen. Oder hast du noch eine...
Ich habe gerade geschaut wegen Körner 3, aber das verschieben wir auf nächste Woche.
Das verschieben wir mal auf nächste Woche.
Gibt immer wieder gute Zuschriften, also gerne...
Ja. Genau, dann...
Gerne an abteilungbasketball@gmail.com.
Alle Anregungen, wir lesen, also wie ihr gehört habt, ich habe mir einiges durchgelesen in dieser Woche.
Das tust du, ja, ne? Absolut. Und ich sehe auch, wenn die Mails schon gelesen sind, bevor ich sie sehe, Das ist immer das Beeindruckendste. Ah. Das kommt immer so... einmal pro Woche vor. So. Oh, da ist er gerade aktiv, der Körner.
Siehste? Ja. Gut, dann ansonsten, weiter gute Besserung, Sandy. Du hast tapfer durchgestanden.
Ja.
Jetzt geht's ab ins Bett. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Dann vielleicht mit ein bisschen Euroleague mehr. Keine Ahnung.
Nächste Woche wieder mehr Thema Euroleague auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Also Alba spielt bei Fiena. Da können wir noch ganz kurze Prognose geben. Ganz schwer. Und wir haben ja auch also Obradovic-Timeout so prominent thematisiert, logischerweise.
Bei Fener läuft es wieder, seitdem Dekolo und Veseli auf der Bank sitzen. Hashtag just saying. Bis nächste Woche, gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.